Versiegelte Böden, aufgeheizte Straßen, kaum Schatten, kaum Grün. Unsere Städte spüren den Klimawandel längst. Und sie müssen sich anpassen. Aber wie? Im Hamburger Stadtteil St. Pauli steht die vielleicht ungewöhnlichste Antwort auf genau diese Frage: ein Weltkriegsbunker, der zum Biotop geworden ist. Auf den alten Geschütztürmen wachsen heute Bäume. Wo Mauern einst schützen sollten, entstehen heute Verdunstungskühlung, Regenrückhalt und Biodiversität. Und das in 58 Metern Höhe auf 7600 Quadratmetern Dachfläche. Wir schauen uns heute an, was dieser grüne Bunker leisten kann fürs Hamburger Stadtklima, für die Menschen und für die Zukunft. Darum geht's hier im Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebetjew, schön, dass ihr mit dabei seid.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick. Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100% Ökostrom.
Hamburg hat ein neues Wahrzeichen aus Beton. Der ehemalige Flak-Bunker am Heiligen Geistfeld auf St. Pauli ist eines der massivsten Bauwerke der Stadt. Flak-Bunker, wusste ich vorher auch nicht, bedeutet, dass der Bunker über der Erde ist und dass er zur Flugabwehr gedacht war, mit Hilfe von Flugabwehrkanonen, kurz Flak. Jahrzehntelang war dieser Bunker also eine graue, wuchtige Erinnerung an die NS-Zeit. Heute ist er mehr als das, ein Symbol für Klimaanpassung und Stadtbegrünung. Auf dem fast 60 Meter hohen Betonbau wachsen mehr als 4000 Bäume und 16.000 Stauden. Es gibt einen öffentlichen Bergpfad, einen Dachgarten, sogar Urban Gardening. Aber was bedeutet dieses Projekt für das Stadtklima? Welche Pflanzen wachsen dort oben und wie verbindet man ein Mahnmal des Zweiten Weltkriegs mit einem Ort der Zukunft? Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Niklas Metzinger. Er hat sich das Projekt für uns genauer angeschaut. Hallo Niklas.
Hi Ina.
Bevor wir uns anschauen, was dort heute wächst, lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Der Bunker auf St. Pauli hat ja eine ziemlich düstere Geschichte. Wie ist dieser Bunker eigentlich entstanden? Erzähl mal.
Ja, absolut. Der Hochbunker wurde in der NS-Zeit zwischen 1942 und 1944 von Zwangsarbeitern errichtet. Er sollte Hamburg vor Luftangriffen schützen und bis zu 25.000 Menschen konnten darin während der Luftangriffe Schutz suchen.
Okay, und jetzt gilt er plötzlich als grünes Wahrzeichen. Das klingt nach einem enormen Wandel. Wie kam es dazu, dass ausgerechnet dieser Bunker so eine neue Rolle bekommen hat?
Ja, voll, da hat sich einiges bewegt. Eigentlich sollte er, wie die meisten Bunker, abgerissen werden. Aber er ist riesig, er steht mitten in der Stadt. Direkt nebendran ist eine U-Bahn-Haltestelle, eine große Markthalle zum Einkaufen und Essen und auch das Millerntor-Stadion ist nicht weit. Also wichtige Infrastruktur. Ein Abriss ist da fast unmöglich. Also hat man den Bunker immer mehr kulturell genutzt. Medienagenturen sind eingezogen, Rundfunkstudios und schon 1952 wurde hier die Tagesschau entwickelt und gesendet. Deshalb hat er auch den Spitznamen Medienbunker.
Ach, abgefahren. Das habe ich noch nicht gehört, dass die Tagesschau in einem Bunker ihren Anfang genommen hat. Sehr spannend.
Und vor rund 10 Jahren kam dann der Hamburger Unternehmer Matthias Müller-Ulrich ins Spiel. Er ist jeden Tag an dem Bunker vorbeigelaufen und dachte sich, da kann man doch noch mehr draus machen. Seine Idee, oben aufstocken, alles begrünen und drumherum einen spiralförmigen Weg nach oben. Inspiriert von der Highline in New York und einem Museum in Niterói, Brasilien.
Okay, das klingt beeindruckend, aber auch echt komplex. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie aus einer einfachen Alltagsbeobachtung so eine große Sache werden konnte. Lass uns das einmal Schritt für Schritt durchgehen. Was genau wurde dort gebaut?
Also auf den bestehenden Bunker mit seinen 4 Geschütztürmen wurde eine 5-stöckige Pyramide gesetzt. Diese ist komplett begrünt und bietet in ihrem Innenraum Platz für Cafés, Restaurants und ein Hotel sowie weitere Nutzungsräume. Dazu kommt ein fast 600 Meter langer Bergpfad, der sich an den Seiten des Bunkers hoch bis zur Spitze zieht. Die Dachfläche der Pyramide ist etwa 7600 Quadratmeter groß. Und das Highlight? Mehr als 4700 Bäume und 16.000 Stauden. Also ein wirklich ganzer Park auf diesem Dach.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer Menge Superlative, die du da jetzt gerade aufgezählt hast, wenn man sich vorstellt, dass auf dem Bunker noch ein ganzes Hotel obendrauf ist, abgefahren, crazy. Also dann würde mich jetzt natürlich interessieren, jetzt kann ich eigentlich nur eine Frage stellen, warst du denn schon mal dort oben?
Ja, tatsächlich. Ich bin durch das Viertel die Sternschanze gelaufen und auf einmal laufe ich einfach um eine Häuserecke und vor einem steht dieser riesige Betonklotz, der dann zu dem Zeitpunkt auch schon begrünt war und es hatte was ganz Absurdes an sich. Dann bin ich auch hochgelaufen, was einfach ohne Probleme funktioniert hat, hatte einen großartigen Ausblick und stand auf einmal auf diesem Park in 60 Meter Höhe.
Verrückt. Und wie, also ist es da besonders windig oder ist es irgendwie, fühlt sich das anders an, als wenn man unten auf der Straße steht?
Also man merkt schon, dass man nicht mehr unten in dem Viertel ist, wo man windgeschützt ist, sondern dass oben auf 60 Metern Höhe Winde wehen, die man unten durch die Häuser gar nicht mehr mitbekommt und dass die Sonne einfach auf einen reindrückt, weil man keine Schatten mehr abbekommt.
Okay, krass. Okay. Und wenn man hochläuft und da oben steht, was sieht man da genau?
Also erstmal läuft man diesen Bergpfad entlang, von dem ich dir eben erzählt habe, vorbei an den Stauden, Sträuchern und jungen Bäumen. Und oben gibt es dann eine begrünte Dachterrasse mit einer Wiese, umgeben von Bäumen. Man steht auf fast 60 Metern Höhe, auf einmal mitten im Grün. Die Macher sagen, das Ziel dabei war es, dass es nicht nur hübsch und grün aussieht, sondern dass die Bäume, Sträucher und Pflanzen auch was bringen, und zwar konkret fürs Klima.
Okay, das ist natürlich was, was mich interessiert. Wie groß ist denn die tatsächliche Wirkung dieser 4700 Bäume fürs Stadtklima von Hamburg?
Genau darüber habe ich mit Marco Schmidt gesprochen, einem wissenschaftlichen Mitarbeiter der TU Berlin. Dieser begleitet das Projekt Grüner Bunker wissenschaftlich.
Ja, es geht tatsächlich irgendwie erstmal um die Gebäude an sich und um den Bunker an sich. Wir haben daneben ja dieses riesengroße Heilig-Geist-Feld. Also wenn man da jetzt ein paar hundert Bäume pflanzen würde, ist der Effekt sicherlich nochmal größer oder deutlich größer, auch gerade bei Großbäumen. Die haben wir auf dem Bunker jetzt nicht unbedingt. Das sind schon niedrigere Apfelbäume. Ne? Wir müssen ja auch den Windsog einhalten. Es geht dann auch konkret um das Gebäude. Wir können zum Beispiel dann auch konventionelle Klimatisierung sparen. Es ist schon eine große Kältemaschine auch in dem Neubau obendrauf mit integriert worden. 560 kW. Wir wollen natürlich den Energieverbrauch dafür reduzieren. Und das passiert auch dadurch, dass die Fenster vor den Hotelzimmern dann eben auch eine Begrünung haben. Da wachsen dann eben auch Kletterpflanzen und auch Sträucher. Und die erzeugen Verdunstungskälte. Also auf der ganz lokalen Ebene spürt man das sofort. Sie stehen daneben, ne, ob sie jetzt neben einer Beton-Asphaltfläche stehen oder neben einer begrünten Fläche. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Also die Temperaturunterschiede sind dann bis 20, 30 Kelvin, ne, also Grad Celsius. Also so eine Dachbegrünung hat dann vielleicht 25, 30 Grad und so ein Bitumendach 55, 60.
Verdunstungskühlung? Das heißt, Pflanzen geben Wasser über ihre Blätter ab, das verdunstet und dadurch wird die Luft kühler, da die Wärme, die für die Verdunstung benötigt wird, der Luft entzogen wird. Gerade in heißen Sommern ist das Gold wert. Die Begrünung wirkt sich aber erstmal nur auf ihre ganz lokale Umgebung, hier den Bunker, aus und hat keinen spürbaren Einfluss auf die Temperaturen in den umliegenden Vierteln. Aber die Bepflanzung auf dem Bunker entlastet auch die Wasserinfrastruktur der Stadt. Dazu Marco Schmidt.
Wir haben am Bunker auch noch eine große unterirdische Zisterne. Das war mal so ein alter Speicher oder ein altes Gebäude. Das ist jetzt zum Regenwasserspeicher umgewandelt worden. Aus dem nehmen wir dann das Wasser und pumpen es immer wieder im Kreis hoch. Und dann fließt es wieder in den Speicher rein. Und das ist gleichzeitig auch eine große Retention für Starkregenereignisse, also auch Klimaanpassungen. Da geht es auch um Starkregen, Ablaufvermeidung. Unsere Infrastrukturen haben da ziemlich große Probleme mit. Denn immer wenn es stark regnet, dann geht unsere Kanalisation, die versagt. Ne, die Pumpen, die das Abwasser dann ins Klärwerk fördern, vor allen Dingen in Mischkanalisationsgebieten, das findet so in Berlin 40 bis 60 Mal im Jahr statt, dass dann sozusagen unser Fäkalabwasser direkt in die Gewässer übergeleitet werden muss. Und das wollen wir auch verhindern und vermeiden. Und da geht es auch um die Dimensionierung. Also wie dimensionieren wir denn zukünftige Gebäude, wenn wir sagen, wir wollen so eine Starkregenereignisse reduzieren. Und natürlich auch diese Retention selber in den Substraten. Ne, manchmal haben wir so eine Dachbegrünung mit nur so 8 cm und da haben wir dann bis 80. Das hat natürlich auch einen ganz anderen Effekt für den Rückhalt bei Regenereignissen. Also es gibt da genügend Fragestellungen, die ich da beantworten möchte oder an denen ich arbeiten möchte. Das ist dann auch wieder nur ein Gebäude, ne? Von Tausenden oder Millionen von Gebäuden, die wir eigentlich haben, auch in Deutschland.
Also unterm Strich lokal weniger Hitze, Unterstützung der Klimaresilienz und mehr Natur mitten in der Stadt. Und genau das ist ja der Punkt. Wir wissen inzwischen, Stadtgrün ist ja längst nicht nur für die Ästhetik da, ne?
Genau. Der Bunker wurde dadurch zu einer Art Klimainfrastrukturprojekt.
Eben hast du gesagt, dass mehr als 4.700 Bäume auf dem Bunker gepflanzt wurden. Das klingt nach einer richtigen Herausforderung. Auch auf der Höhe haben wir ja jetzt schon mehrfach drüber gesprochen. Wie sind die Bäume denn überhaupt da hochgekommen? Wie haben die das gemacht?
Oh, das war eine riesige logistische und technische Herausforderung. Jeder Baum wurde einzeln mit einem Kran nach oben transportiert und auch mussten erstmal Pflanzen ausgesucht werden, die das Klima auf dem Bunker vertragen. Oben auf dem Bunker ist das Klima rauer. Es gibt mehr Wind, stärkere Temperaturschwankungen. Und gepflanzt wurden deshalb hauptsächlich Gewächse aus dem Alpenraum oder aus nordeuropäischen Regionen. Also solche, die Frost, Wind und Hitze aushalten können. Wie zum Beispiel Hainbuche, Bergahorn, Eberesche und Lärsche bei den Bäumen und bei den Stauden sowas wie Salbei, Fetthenne und Akelei. Dabei musste sichergestellt werden, dass die Pflanzen genug Raum haben. Jeder Baum hat mindestens 9 Kubikmeter durchwurzelbares Volumen und da musste genau gerechnet werden, wo ist der Platz dafür und wie viel hält die Statik aus.
Oh, das ist ja echt mega spannend, was du da jetzt erzählt hast. Also richtig krass. Klingt nach einem hochsensiblen Ökosystem da oben. Aber mit der Pflanzung ist es ja noch nicht getan. Das wissen wir ja, dass sozusagen Bäume, junge Bäume vor allen Dingen, auch viel, viel Pflege brauchen. Gerade auf so einem ungewöhnlichen Standort. Wie funktioniert das mit der Pflege und der Versorgung nach da oben, dieser Pflanzenwelt?
Dafür gibt es ein eigens entwickeltes Bewässerungssystem. Regenwasser wird in einer Zisterne unter dem Bunker gesammelt und dann hochgepumpt, von wo aus es in einem Kaskadensystem von Etage zu Etage fließt. Zusätzlich wird natürlich noch ganzjährig bewässert, besonders in den trockenen Monaten, klar. Auch spannend, es ist ein Pflanzenlebenskonzept für 15 Jahre angesetzt. Also mehrere Generationen von Pflanzen mit unterschiedlich langen Vegetationsperioden. Manche Pflanzen leben nur 2 Jahre, andere 5, manche deutlich länger. Es ist ein dynamisches Ökosystem, das sich mit menschlicher Beihilfe langfristig erneuert und dem Bunker dann seine grüne Krone aufsetzt.
Wow, das macht jetzt schon alles sehr, sehr neugierig, was du erzählst. Ich habe jetzt richtig Lust, mir das selber mal anzugucken. Soweit ich weiß, bist du aber noch nicht fertig mit den guten Nachrichten. Du hast es mir vorher schon so ein bisschen gesteckt. Der Bunker ist nicht nur grün, sondern auch sozial gedacht. Wie denn?
Ja, das war von Anfang an Teil des Konzepts. Der Verein Hildegarden e.V. hat mitgeplant. Es gibt Gemeinschaftsbeete, Urban Gardening für Erwachsene und Kinder. Die liegen auf dem sogenannten Bunkerkragen, den umlaufenden Terrassen unterhalb des Daches. Auch wurden Gedenktafeln installiert. Die Geschichte des Bunkers zu thematisieren und zu dokumentieren war dem Verein ein großes Anliegen. Es soll eben nicht vergessen werden, zu welchem Zweck und von wem dieser Bunker erbaut wurde.
Der Bunker wird momentan als grünes Pilotprojekt gesehen und für seinen innovativen Charakter gefeiert. Wie geht man da mit dem Spannungsfeld um? Erinnern versus feiern?
Das war tatsächlich eine der größten Herausforderungen. Es gibt extra Gedenkräume im Inneren und auch auf dem Bergpfad wird über die Zwangsarbeit und die NS-Zeit informiert. Aber manche Kritikerinnen finden, das reicht nicht, vor allem weil es dort heute ein Hotel, eine Eventhalle und Gastronomie gibt.
Das heißt, wir haben hier nicht nur ein Klimaprojekt, sondern auch einen Bildungsort, einen Ort des Gedenkens und Raum für das alltägliche Leben oder für Touristen und so weiter. Das ist doch ein ungewöhnlich dichter Nutzungsmix eigentlich, oder?
Oh, definitiv. Das Ganze ist aber eben auch ein großer Versuch, in dem die vielen verschiedenen Aspekte Stadtbegrünung, Reallabor, Gemeinschaft und Erinnerung vereint werden sollen. Und es ist ein Experiment für die Stadt der Zukunft.
Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
Ihr wollt 100% Ökostrom? Dann wechselt jetzt zu Lichtblick, Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter. Hier bekommt ihr Ökostrom aus Sonne und Wind, intelligente E-Mobilität und Solaranlagen für günstigen Strom vom eigenen Dach.
Jetzt haben wir viel über die positiven Aspekte dieses Projekts gesprochen, aber es gab bestimmt auch Kritik an der einen oder anderen Stelle, oder?
Auf jeden Fall. Ein großer Kritikpunkt war die Kommerzialisierung des Bunkers. Es gibt ein Hardrock-Hotel mit mehr als 100 Zimmern, eine Eventhalle und Gastronomie. Manche Anwohner und Anwohnerinnen befürchteten, dass der Bunker mit seiner Geschichte zu sehr für touristische Zwecke genutzt wird.
Das klingt nach einem klassischen Zielkonflikt. Auf der einen Seite Gemeinwohl, Gedenkkultur, Begrünung, auf der anderen Seite Investorenerwartungen und wirtschaftliche Nutzung.
Ja, der Bunker war ursprünglich in öffentlicher Hand. Durch ein Erbbaurecht wurde er an einen Investor verpachtet. Und das 100-Millionen-Euro-Projekt ist rein privat finanziert. Und das war ein Spagat zwischen öffentlichem Interesse an einem Erinnerungsort und den privaten Interessen des Investors. Besonders der Erhalt des Bunkers als Erinnerungsstätte für die NS-Zeit der Stadt ist für die Hamburger und Hamburgerinnen sehr wichtig. Neben den Erinnerungsräumen im Inneren des Bunkers wird auch entlang des Bergpfades an die Zwangsarbeit erinnert. Aber der Umgang damit bleibt umstritten. Vor allem, weil eben viele sagen, ein Mahnmal sollte nicht kommerziell genutzt werden. Befürworter sprechen sich für diesen neuen Ort für die Hamburger und Hamburgerinnen aus. Eine ungewöhnliche Grünfläche, eine Sporthalle für Schulklassen, Urban Gardening für die Anwohner. Aus einem Mahnmal wurde ein Ort des Zusammenkommens.
Ja, ich persönlich finde die Idee ja wirklich interessant, dass Erinnerung mittendrin stattfindet. Das ist aus meiner Sicht auch das, was mit den Stolpersteinen passiert in Deutschland. Wir stolpern im Alltag über die goldenen Pflastersteine und das regt das Nachdenken an, das lässt innehalten. Also in dem Fall, während man vielleicht gerade auf dem Weg zum Bäcker war und kriegt einen Impuls, der was verändert. Und so ist es auch, wenn man an diesem Bunker vorbeikommt zumindest. Also ich glaube, wenn man drauf geht und das besucht, dann ist es noch ein bisschen größer und noch ein bisschen mehr. Aber überhaupt einfach schon mal, dass der so ins Auge fällt, das macht ja schon was mit den Leuten, die da langkommen. So wie es dem Mann mit der Idee gegangen ist, der immer auf seinem Arbeitsweg vorbeigekommen ist. Also lass uns den Blick vielleicht jetzt noch mal ein bisschen weiten. Was bedeutet denn aus dem, was du herausgefunden hast, dieses Projekt für Hamburg und vielleicht auch für andere Städte?
Der Grüne Bunker wurde von Marco Schmidt als Leuchtturmprojekt bezeichnet und der leitende Landschaftsarchitekt Felix Holzapfel-Herziger sagte auch, alle schauen nach Hamburg. Der Bunker zeigt, dass Klimaanpassung ganz kreativ gedacht werden kann und dass auch Denkmäler oder Betonklötze Teil der Lösung sein können. Es ist wichtig zu verstehen, dass Begrünung nicht nur Verschönerung ist, sondern funktionale Infrastruktur für Kühlung, Wasserbindung und Biodiversität.
Inspiriert wurde die Idee für den Grünen Bunker von Bauwerken in New York und in der brasilianischen Großstadt Niterói. Gibt es denn ähnliche Projekte noch anderswo?
Also international tut sich, was Stadtbegrünung angeht, einiges. In Paris und anderen französischen Städten wird generell stark auf Dachbegrünung gesetzt. In Singapur sind grüne Fassaden und Sky Gardens Teil der Stadtstrategie. Und vergleichbare Gebäude finden sich zum Beispiel in Mailand mit dem Bosco Verticale, den Wohnhäusern mit Gärten auf Balkonen.
Ich habe neulich, ich glaube gestern auf Instagram so einen Zeitraffer gesehen, wie sie, es gibt vor dem Pariser Rathaus, dem Hotel de Ville, gibt es einen großen Platz, der früher begrünt war und wo sie jetzt alles aufreißen, um dort Bäume zu pflanzen, damit sozusagen in den kommenden Jahren das Rathaus hinter Bäumen verschwindet, mehr oder weniger. Fand ich sehr, sehr spannend. Und das ist ein ganz gutes Stichwort, was du gerade alles aufgezählt hast. Wir haben nämlich vor nicht allzu langer Zeit auch eine Folge gemacht zu der Frage, wie Städte klimaresilienter werden. Da hat unsere Kollegin Pauline Braune mit Fachleuten darüber gesprochen, wie man Verkehr und Straßenraum optimiert, wie man vermeidet, dass sich Hitze in der Stadt irgendwo besonders staut und was Umweltgerechtigkeit mit all dem zu tun hat. Wir verlinken euch die Folge in den Shownotes. Hört da gern mal rein, wenn ihr die noch nicht kennt. So, und jetzt aber zurück zu unserem Bunker.
Vielleicht da noch ein letzter Gedanke dazu. Der Hamburger Bunker ist besonders, weil er so eine massive Kriegsarchitektur in etwas Zukünftiges transformiert und das dann auch noch öffentlich zugänglich macht.
Jetzt nochmal ganz konkret, was macht Pflanzen auf Dächern zu so starken Verbündeten im Kampf gegen die Klimakrise?
Na, Pflanzen verdunsten Wasser, das kühlt. Sie speichern CO2, filtern die Luft, schützen vor UV-Strahlung und puffern Lärm und binden dazu auch noch Feinstaub. Vor allem aber, sie schaffen Mikroklimata. In einer heißen Stadt kann so ein Dach wie eine Klimaanlage wirken. Marco Schmidt sieht das Ganze so. Pflanzen unterstützen den kleinen und den großen Wasserkreislauf. Sie kühlen unsere Städte und helfen, Hitzeinseln abzuschwächen, die sich in Städten bilden. Gemeint ist damit der sogenannte Urban Heat Island Effekt, der sich immer mehr in großen Städten bemerkbar macht.
Ja, also ich würde schon sagen, das zentrale Thema ist das, was irgendwie wissenschaftlich zu wenig bearbeitet wurde, ist nämlich tatsächlich die Verdunstung von Wasser. Ich stelle dann unseren Studenten immer mal die Frage, wie viel verdunstet denn eigentlich bei uns hier im Einzugsgebiet, ne? Also jetzt in Berlin-Brandenburg, und dann schätzen die immer so 10 oder 20%. Und es sind in Wirklichkeit aber 80% verdunstet und 20% fließt dann über die Flüsse ins Meer. In Hamburg wird es jetzt, denke ich mal, so 70 sein. Und genau über diese Verdunstungsprozesse wird auch das Klima geregelt. Also dadurch, dass wir dann halt in den Städten keine Vegetation haben, wird es warm. Das ist der sogenannte Urban Heat Island Effekt oder diese urbane Hitzeinsel. Und dann geht es eben darum, ja, das wieder zurückzuführen in so natürliche Bedingungen. Eigentlich war mal alles Wald. Bei Wald wären jetzt 90% Verdunstung hier in Deutschland. Ne? Global sind es natürlich logisch, weil wie viel verdunstet global sind 100%, weil nur das, was verdunstet wird, auch wieder zu Regen.
Also plump gesagt, neben den Effekten, die eine Dachbegrünung auf ihr Gebäude hat, braucht es einfach mehr Grün innerhalb von Städten. Ob die Pflanzen dabei auf einem Dach oder neben dem Gebäude stehen, ist für das Stadtklima weniger wichtig. Weiter beschreibt Marco Schmidt genauer, wie Vegetation unsere Städte kühlen kann.
Also die einzige Art und Weise, wie sie die Energie loswerden, ist die Verdunstung von Wasser. Das ist über den Phasenwechsel. Also global wandeln wir fast die Hälfte der solaren Einstrahlung um in die Verdunstung von Wasser. Und das ist jetzt genau das Ziel, was wir dann eben auch in urbanen Gebieten haben oder auf einer Grundstücksebene, den natürlichen Wasserhaushalt wieder abzubilden. Der hat auch nicht nur diesen Kühlungseffekt, sondern es geht auch darum, einen Kubikmeter Wasser zu verdunsten. Und dann bekommen wir sozusagen über Niederschlag und Wiederverdunstung dann so eine Kettenreaktion, Schneeballeffekt, ne, von 3 bis 5 Kubikmetern wiederum Niederschlag und Verdunstung an Land.
Eine treffende Beschreibung, die hilft zu verstehen, wieso Pflanzen auch auf Dächern so wichtig für unsere Städte sind.
Und was bleibt davon, wenn man den Bunker verlässt? Was meinst du nach deiner Recherche? Welche Botschaften trägt dieses Projekt über die Stadtgrenzen hinaus? Und was lässt sich vielleicht sogar strukturell übertragen, auch in Städte, die keinen Bunker haben?
Der grüne Bunker zeigt vor allem, dass selbst Orte mit schwieriger Geschichte zu Orten der Zukunft werden können. Dass Klimaanpassung nicht nur mit neuen Gebäuden funktioniert, sondern auch mit der kreativen Nutzung alter Strukturen und dass Natur, Gemeinschaft und Erinnerung auch gemeinsam gedacht werden können. Vor allem ist die Fertigstellung eines solch riesigen Projektes auch einfach ein Appell an zukünftige Bauprojekte, zukunftsgewandt und klimaangepasst zu bauen. Aber natürlich bleiben auch noch Fragen offen. Können andere Städte vom Modell des Bunkers lernen und danach ziehen? Und welche Bedeutung wird der grüne Bunker langfristig für die Stadt Hamburg haben? Da der Bunker erst im vergangenen Jahr fertiggestellt oder eröffnet wurde, sind diese Fragen auch noch nicht geklärt. Der Bunker ist ein einzigartiges Projekt, das sich so nicht einfach mal in einer anderen Stadt umsetzen lässt. Aber er lädt dazu ein, sich mal in anderen Städten nach Bestand umzuschauen und mit dem zu arbeiten, was man schon hat.
Und wer jetzt neugierig geworden ist, der kann den Bunker einfach besuchen, richtig?
Ja, der Dachgarten ist öffentlich zugänglich und es lohnt sich wirklich. Nicht nur wegen des Ausblicks, sondern auch, um neues Verständnis für städtisches Grün zu kriegen. Was ich besonders beeindruckend fand, der Bunker ist nicht perfekt. Er ist sperrig, buchtig und wirkt wie ein großer Widerspruch in sich. Und gerade deshalb ist er ein faszinierendes Beispiel dafür, was möglich wird, wenn man Stadtentwicklung neu denkt.
Okay, ich höre, du bist absolut begeistert und empfiehlst es weiter. Mein Kollege Niklas Metzinger hat sich für uns den grünen Bunker von St. Pauli angeschaut. Ein Ort, an dem sich Geschichte, Klima und Stadtentwicklung auf ungewöhnliche Weise treffen. Niklas, ich danke dir für das spannende Thema und deine Recherche. Vielen Dank.
Gerne.
Und ein großes Dankeschön geht wie immer natürlich ans Team Audio. Diese Folge wurde produziert von Benjamin Zerdani. Und das war der Klimapodcast von Detektor FM für heute. Wenn ihr über die nächsten Folgen rund um Klimaschutz informiert sein wollt, dann folgt doch dem Podcast in der Podcast-App eurer Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Ina Lebedjew und hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick. Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100% Ökostrom.